Moin Moin und herzlich willkommen zum Ferngespräch bei Eigentümlich Frei. Ich heiße Luis Patzos und meine Leitung geht heute in den Dunstkreis des durstigsten Dorfes der Welt zu Helge Pahl. Hallo nach Wacken und hallo Helge.
Moin Moin, sag ich auch. Sagt man ja hier auch den ganzen Tag.
Ja, hallo. Wir sind im hohen Norden. Helge, du bist ja gelernter Schmied. Das war übrigens, ich habe es nochmal rekapituliert, ein Beruf, den ich selber ergreifen wollte im zarten Alter von 9 oder 10 Jahren. Und zwar übrigens, weil ich bei Asterix und Obelix immer ein großer Fan von dem Schmied war. Das hat dann meinen Berufswunsch geprägt, ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Sei es drum, darüber hinaus bist du Unternehmer und natürlich Kolumnistenkollege bei EF und seit neuestem auch Autorenkollege. Da kommen wir später drauf zurück. Denn getroffen haben wir uns ja aus einem ganz anderen Grund und das möchte ich einführen mit einem meiner Lieblingszitate und zumindest aus dem Film, und das stammt aus dem Streifen Robin Hood, König der Diebe von 1991 mit Kevin Costner in der Hauptrolle desjenigen, der die Kleptokraten bestiehlt, wobei stehlen ist das ja gar nicht richtig, und es den abgepressten Bauern hier wieder zurückgibt. Und das besagte Lieblingszitat, das stammt aber nicht von Robin Hood, sondern vom gemütlichen und stets ein wenig beschwingt daherkommenden Geistlichen unter der entrechteten Kombo, nämlich dem Bruder Tuck. Und da heißt es, Zitat, das ist Getreide, das jeder nahe essen kann, aber für welches der Herr in seiner Weisheit eine göttlichere Art des Verzehrs vorgesehen hat. Also lasset uns unseren Schöpfer und seine Gaben preisen, indem wir etwas lernen über Bier. Zitat Ende. Und mit wem könnten wir das besser als mit dir?
Danke, hervorragende Einleitung. Ja.
Wenn wir bei Bier sind, wann hast du denn das erste Mal dem Gerstensaft zugesprochen?
Wahrscheinlich so mit 14 oder so. Also das ist schon ein paar Jahre her. Vermutlich so in dem Dreh muss es gewesen sein, ja.
Und was war Feuer und Flamme oder eher wie bei Jugendlichen ja typisch, dass man erstmal sagt, na ja, doch ein bisschen diese Bittere, das schmeckt ja dann doch nicht so lecker. Man verschreibt sich dann vielleicht auf andere Sachen und dann erst im ja etwas fortgeschrittenen Jugend-, jungen Erwachsenenalter, dann kommt man dann so auf den Genuss.
Ja, also das war sicherlich erstmal ein kleines Gewöhnungsding. Und naja, das war auch so eine Zeit natürlich so als Jugendlicher, wo man irgendwie relativ wahllos Alkohol konsumiert hat und alles Mögliche auch ausprobiert hat mit mehr oder weniger guten Folgen.
Kann ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja.
Also ich habe mich nur daran erinnert, dass wir immer so Trinkspiele gehabt haben und das war, da wurden dann immer so Reste der Flaschen. Nee, aber das muss so gewesen sein. Natürlich habe ich jahrelang Bier ganz normal konsumiert, wie jeder andere, irgendwie als Getränk, wo man sich den ganzen Abend festhalten kann. Und bin dann erst noch deutlich später dazu gekommen, dass das eigentlich doch eine ganz andere Bedeutung noch hat, eine größere Bedeutung.
Ja, und darum geht's ja eigentlich, denn das ist ja auch das, was ich so faszinierend finde. So ein bisschen natürlich auch wie beim Brot, dass du beim Bier ja nur wirklich ganz, ganz wenige Zutaten hast und daraus ja wirklich ein Panoptikum der Gerüche, Geschmäcker fabrizieren kannst. Wann hatte ich denn so richtig die Bierleidenschaft gepackt? Gab's einen konkreten Anlass oder hast du dich so langsam reinprobiert oder gesteigert?
Ja, da gab es so verschiedene Geschichten. Also ich würde mal sagen, ich bin grundsätzlich schon, also das hast du ja auch schon angesprochen oder die Frage, schon seit jungen Jahren irgendwie mehr oder weniger alkoholaffin, hab da irgendwie so eine Beziehung. Also wir haben auch, weil hier, ich komme ja auch so vom Dorf, wo ein wenig los ist, und wir haben so mit 18, 19 haben wir hier so Partys selber organisiert, fingen wir dann an, weil eben nichts passierte. Unter anderem eine war so eine Wikinger-Party, da haben wir dann mal 100 Liter Miet angesetzt. Dann gab es auf dieser ganzen Party auch nur Miet, Honigwein. Da konnte keiner so richtig mit um, alle waren stark betrunken. Und das waren so die Anfänge der Alkoholproduktion, soll ich mal sagen. Das, darauf fußt das alles so zurück. Und dann habe ich mein Zivi zum Beispiel in einer chronischen, also einer Langzeiteinrichtung für chronisch Alkoholkranke gemacht. Und habe so auch natürlich ein bisschen so die andere Seite gesehen. Das ist, also da zähle ich auch immer noch von. Also natürlich ist es immer so eine, also so schön der Alkohol auch ist oder der Rausch oder was auch immer, die Gemütlichkeit, die Entspannung, die er bringt, muss man natürlich extrem vorsichtig sein, dass das nicht zu alltäglich wird, dass man das auch wertschätzt und dass man eben auch seine, sagen wir mal, vielleicht mal abstinente Phasen hat, um den Körper Gelegenheit gibt und den Geist, also sich sozusagen davon auch zu befreien oder freizuhalten von diesem Suchtpotenzial, das dahinter steckt. So, und das ist halt auch so ein Thema jetzt in meiner sagen, Trinkbiografie, wenn ich das so. Und dann, ja. Also zum Bier konkret ist es gekommen, da war ich, das muss so, ja, jetzt vielleicht 15 Jahre her, womöglich 15 Jahre her sein, da war ich eingeladen auf dem runden Geburtstag eines Freundes und da hatte der Nachbar, hatte Bier gebraut, glaube ich, oder hatte er selber Bier gebraut? Nee, er hatte selber Bier gebraut, genau. Und es gab dann halt selbstgebrautes Bier und das fand ich so spannend, dass ich da auch dann also mit ihm zusammen und so mich vertieft habe. Und dann gab es hier in meinem Heimatort dann einen Volkshochschulkurs. Den hat dann mein Freund als erstes alleine gegeben und hat dann 10, 15 Brauchschüler gehabt. Und da war ich dann einer von. Das war allerdings so stressig, dass er beim zweiten Kurs dann mich gefragt hat, ob ich da mitmachen will. Und dann haben wir dann noch 2 oder 3 Kurse zusammengegeben und haben dann so eben hobbymäßig Bier produziert. Das ging dann eine Zeit lang und dann irgendwann war ich mit dem Freund unterwegs in Hamburg und haben da auch mehrere Brauereien abgeklappert. Da kamen ja schon so die Craft-Bier-Bewegung, also die ersten Craft-Bier-Brauereien dann in Hamburg auch da aufmachten. Und an dem Abend haben wir mehrere Brauereien-Stationen gemacht. So. Und ich sag dann, in Bierlaune kommt man auf Schnapsideen. Also da ist so die Idee geboren, dass man doch vielleicht eine eigene Brauerei auch macht. Das war so ein ganz kleines Stil.
Ja. Da muss man natürlich auch erstmal im Jahr 2016 dann drauf kommen. Was da natürlich 2 Punkte sind, aber wir haben natürlich so 2 Entwicklungen, die da zusammenkommen. Das eine ist ja, dass schon 2016 war ja eigentlich ein Jahr, wo der Bierkonsum in Deutschland ja schon seit Jahren abgenommen hat. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen wachsenden Bierkonsum, du hast es gerade gesagt, im Bereich Kraftbier gehabt. Das heißt, die Welle schwappte ja aus den USA rüber, waren ja so 10, 15 Jahre her ungefähr.
Ja, ne? Ist eigentlich natürlich in den USA schon ein bisschen älter.
In Deutschland USA ist älter, aber hier in Deutschland ja. Ist es ja ein bisschen später dann.
Ja, also auch deutlich später als sagen wir mal die Nachbarländer. Also ich beobachte das auch so ein bisschen in Skandinavien und so. Die sind dann deutlich früher, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Deutschland doch als Bierland da so ein Sonderfall ist. Also wir haben natürlich hier jetzt sehr viele Handwerksbrauereien. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Norden bei mir, aber natürlich in Bayern, in Franken, die größte Brauereidichte der Welt. Und das sind natürlich alles kleine Brauereien. Und, ich würde mal sagen, die lachen auch dann darüber, dass dann irgendwelche amerikanischen Autodidakten ankommen und sagen, sie machen jetzt hier handwerklich gebrautes Bier und das ist so das Beste, weil die machen das seit Jahrhunderten, machen sie natürlich handwerklich gebrautes Bier. Und ich denke mal, deswegen hat es so ein bisschen gedauert, bis sich das hier durchgesetzt hat. Und vornehmlich dann natürlich auch in den Metropolen erstmal. Also Berlin und Hamburg sind natürlich da ganz groß zu nennen, aber auch mittlerweile natürlich München und auch im Ruhrgebiet. Natürlich mittlerweile gibt es Brauereien, also Craft-Brauereien oder Kreativbier, wie man auch sagt, in vielen Orten, auch eben auf dem Dorf, wie bei uns im durstigsten Dorf der Welt. Übrigens, kleinen Einschub, Manuel. Also bei mir ist trockene Luft. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Du sprichst mir aus der Seele und ich denke mal, dann greife auf die bewährte Produktpalette aus eurem Hause zurück. Ich habe auch hier mir gerade kaltgestellt mein Lieblingsbier aus eurem Sortiment, wenn es um einmal Genuss geht, nämlich ein Crafty Loki.
Oh ja, sehr schön. Das habe ich zufälligerweise auch hier gerade stehen.
Das war unabgesprochen. Ja, sehr zu empfehlen. Was kannst du zum Crafty, wenn wir schon dabei sind und wir jetzt einschenken, was kannst du zum Crafty Loki sagen?
Der Crafty Loki ist ein Pale Ale, also ein obergieriges, also der englische Ausdruck für obergierig ist Ale und der untergierige ist Lager. Also obergieriges Bier, wie viele englische Biere. Pale Ale ist auch ein typisch englischer Bierstil. Also ursprünglich heißt es ja, Pale heißt ja eigentlich bleich oder hell. Also es ist eher ein helles Bier, wobei das natürlich verhältnismäßig, also kommt aus der Zeit, wo es eigentlich gar keine hellen Biere gab. Das heißt, in der Zeit der Entstehung war es verhältnismäßig hell im Vergleich zu Porter oder Stouts oder was auch immer, mit den anderen eher eben halt normalen Bieren, die gebräuchlich waren. In der Regel, oder eigentlich in der Regel typisch, ist eigentlich, dass es stärker gehopft ist. Ist auch gerne ein bisschen kräftiger. Es gibt natürlich auch, also leichtere Pelz, aber so dass der Standardtyp ist eigentlich stärker, also doch deutlich über 5% oder so 5,5 Richtung 6%, und hat eine markante Hopfenaromatik.
Das polarisiert ja auch ein bisschen. Es gibt ja viele, die mögen es gar nicht. Ich bin Freund, ich mag ja diese Hopfenaromen sehr, sehr gerne und dürfen auch ruhig ein bisschen stärker sein.
Ja. Ja, also es gibt natürlich, der Hopfen liefert zum einen die Aromatik, eben also das Hopfen-Flavor, und das kann auch sehr unterschiedlich sein. Das kommt auf die Hopfensorten drauf an, die man da verwendet als Aromahopfen. Aber allen Bieren liefert der Hopfen vornehmlich die Bittere. Dafür ist er eigentlich zuständig. Die Bittere ist auch ganz wichtig, um die Süße, die das Bier ja auch hat, auszugleichen. Also das ist, die Bittere räumt dann halt hinten auch einmal wieder den Mund auf. Also die spürt man eigentlich im Abgang nur, hinten dann auf der Zunge. Und dadurch entsteht auch so ein Speichelfluss, wenn da die Bittere kommt, und das räumt sozusagen dann alles andere, was dann noch im Mundraum ist, dann gleich mit weg. Und dadurch hat man dann auch wieder Lust auf den nächsten Schluck. Dafür ist die Bittere ganz wichtig, aber eben, klar, es gibt viele Trinker, die mögen das gar nicht, sind das nicht so gewöhnt. Also die Bittere jetzt, und bei der Hopfenaromatik, da scheiden sich die Geister. Also ich habe auch schon gehört, was macht ihr denn da? Ist da Parfum drin oder so? Also weil die Biere sehr extrem blumig oder fruchtig riechen und schmecken können. Oder eben auch Minze haben wir zum Beispiel, gibt auch so Hopfensorten, die also Minzaromen rein, ganz frische Sachen, so Weißbonbon zum Beispiel, ist natürlich auch so ein bisschen irritierend, wenn man jetzt so ein Bier trinkt, was danach schmeckt. In der Fruchtigkeit gibt es eine riesen Bandbreite an Zitrusfrüchten, aber eben auch Beeren. Also man kann da richtig auf Erkenntnistour gehen, so sensorisch.
Bevor wir völlig austrocknen, sind zum Wohl. Bei welcher Temperatur sollte man eigentlich ein solches Bier trinken? Oder gibt es überhaupt Unterschiede zwischen einem Pale Ale und, sagen wir mal, einem klassischen Pilz? Und stimmt es, dass in der Regel ja Bier kühlschrankkalt deutlich zu kalt ist? Weil ja dann, weil es ja so ein bisschen dann auch die Rezeptoren betäubt, die Kühle, die Kälte, und dadurch sich das Aroma entsprechend des Bieres nicht voll entfalten kann.
Ja, also grundsätzlich stimmt das natürlich, zu kalt ist sensorisch nicht gut, sagen wir mal, nicht optimal. Aber bei vielen Bieren, die, ich sag mal so, für Anlässe gebraut aus sind, wo man viel davon trinkt, in gute Laune, so Grillbiere und so weiter, im heißen Sommer natürlich trinkt man das am liebsten kalt. Also warmes Bier schmeckt natürlich auch dann eher suboptimal, wobei das natürlich auch auf den Bierstil ankommt. Also ich trinke zum Beispiel, vornehmlich im Winter mag ich gerne stärkere und dunklere Biere, also sowas so Doppelböcke oder Imperial Stouts. Das sind so für mich so Tagesabschlussbiere, so Füße hoch, Kamin ist an, und dann genieße ich ganz bewusst so ein Bier gerne mal. Das kann auch gerne meinetwegen Zimmertemperatur haben oder knapp drunter. Ich sag mal so, also das trinke ich auch bei 18 Grad oder so. Also, weil das gerade die Imperial Stouts, die bringen dann, je wärmer sie sind, ist meine Beobachtung zumindest, finde ich, bringen die viel mehr Schokolade mit. Das mag ich dann halt. Also wenn sie kalt sind, ist es eher Kaffee, den man da rausschmeckt. Und wenn sie wärmer sind, kommen mehr die Schokoladennoten zur Geltung. Kakaonoten und so. Und das ist halt dann eben auch im Zusammenspiel mit der Bittere, ist es so, als würde man ja Bitterschokolade trinken. Also
ja, das ist ja auch sehr angenehm. Ursprünglich, der Hopfen hat ja auch eine antiseptische Wirkung, oder? Und machte das Bier damit auch haltbarer. Und stimmt die Legende, dass das Indian Pale Ale tatsächlich so stark gehopft war, auch damit es die Fahrt von England nach Indien ausgehalten hat und daher dann auch den Namen bekommen hat?
Also tatsächlich, das India Pale Ale, das ist ja das typische Craft Beer schlechthin. Also jede Craft Beer Brauerei muss eigentlich ein IPA machen, ein India Pale Ale. Kann eigentlich nicht ohne, würde ich mal behaupten. Und das stimmt, also es hat auch den Namen daher, weil es wurde in Großbritannien eingebraut, in England, und dann auf die lange Reise geschickt zur Kronkolonie Indien. Und damals gab es den Suezkanal nicht. Es musste also einmal ums Kap der Guten Hoffnung und dann wieder hoch. Also ich hatte das, glaube ich, mal irgendwo in meiner Bierkolumne, glaube ich, mal geschrieben, glaube ich, glaube, 4 Klimazonen runter und 3 wieder hoch oder so. Also es kann auch, ich habe jetzt nicht mehr aktuell, aber auf jeden Fall, das ist natürlich eine hohe Belastung. Also das ist natürlich luftfeuchtiger zum einen, aber auch die Temperatur, die natürlich dann in so einem Segelschiff, ja, das ist ja auch nicht irgendwie klimatisiert oder so, sondern das atmet alles. Und deswegen hat man diese Biere sehr stark eingebraut, also sicherlich mit 7-8% Alkohol oder aufwärts und sehr stark gehopft, um es einfach haltbarer zu machen. Also der Brauer hat, oder natürlich der historische Brauer, heutzutage haben die modernen Brauer haben Pasteurisierungsmöglichkeiten, also Klärung, Hochfiltrierung davon durch, also damit kann man Bier haltbar machen und dann natürlich pasteurisieren. Das ist, was alle Industriebrauereien machen, also Hochfiltration und Pasteurisierung. Aber diese Möglichkeiten hatten die Brauer natürlich früher nicht. Und die beiden natürlichen Möglichkeiten, das Bier haltbar zu machen, das ist Alkohol als Konservierungsmittel, ein höherer Alkoholgehalt und eben viel Hopfen, das genau, hat genau die gleiche Wirkung, also ist antibakteriell und auch ja, antiseptisch. Und hat eben, bringt halt diese bierstabilisierenden Wirkung. Und diese, ich schätze mal, so 2-3 Monate Überfahrt hat dann das India Pale Ale überlebt. Das waren ja überwiegend Militärangehörige in den Grundkolonien, die haben das IPA dann genießen dürfen dort. Und die Legende geht, ja, die haben das so auf 8% eingebraut und dann haben sie es in Indien wieder verdünnt auf 5%. So.
Natürlich immer und, dran gehalten.
Ja, naja, das, und das ist die Geschichte, die mal irgendwo stand und dann wurde sie, wie das so ist, dann eben 20 Mal abgeschrieben und somit für wahr befunden. Also sie ist doch sehr unwahrscheinlich aus zweierlei Gründen. Also zum einen gab es halt diese Standard 5%, die wir so kennen. Ja, ein Bier hat 5% Alkohol, so um und bei 4,8, ja. 4,9, 5%. Das ist eigentlich nur noch eine moderne Entwicklung. Das, und beziehungsweise die Craft Beer Bewegung hat das ja auch wieder aufgebrochen. Also da gibt es eine riesen Bandbreite. Also das ist relativ modern. Das kommt in Deutschland überwiegend auch aus dem Steuerrecht. Also man braut so immer bis am besten optimalerweise unter knapp unter 12% Grad Plato Stammwürze, dann ist es steuerlich am günstigsten und dann hat man so ein Bier, was so 4,9% Alkohol hat. Also das ist, gab es früher nicht. Früher gab es ganz im Gegenteil, also es gab halt ganz bewusst Starkbiere für die Oberschicht und dann gab es mittelstarke Biere für die Mittelschicht und dann gab es eben auch dünnen Bier, was vielleicht gerade nur so 2% hatte oder so. So im Mittelalter zum Beispiel, aber es war immer noch besser, weil es zum einen war Bier gekocht. Es war also deutlich besser als das Wasser, was sie da aus dem Fluss geholt haben, weil auf der anderen Seite haben sie ja auch ihre Fäkalien da in den Flüssen entsorgt. Also es war einmal gekochtes Lebensmittel oder gekochtes Getränk und zum anderen war ja trotzdem noch Nährstoffe drin, also auch mit 2% Alkohol. Und 2% Alkohol reicht eigentlich aus, um Bakterien zu töten. Also die meisten Bakterien gehen damit auch hops, zumal wenn dann auch eben noch ein bisschen Hopfen drin ist. Da sind wir nämlich gleich beim Thema. Das zweite ist nämlich, was man in Indien, also ich war schon mehrmals in Indien und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendetwas mit indischem Wasser zu verdünnen, um es dann trinkfertig zu machen oder so. Also klar, mit Flaschenwasser schon, aber wenn man sich vielleicht mir vorstellt, ich nehme jetzt das Wasser aus dem Ganges oder so, also das ist völlig absurd.
Haben sie es dann pur genossen wahrscheinlich, ja.
Also das ist eher dann die Wahrscheinlichkeit, oder haben sie festgestellt, Mensch, das ist jetzt 8%, das ist auch so lange im Fass gereift. Also da passiert dann ja auch unheimlich viel noch. Also gibt's ja auch, machen auch viele Craftbrauer Holzfasslagerung von Bieren. Und da, also ähnlich wie bei Whisky oder so, passiert da viel. Da gehen Aromen vom Holz ins Bier und andersrum gehen auch Aromen, können auch ja, Aromastoffe rausgehen. Das ist vielleicht manchmal gewünscht und ja, manchmal nicht. Also auf jeden Fall passieren da interessante Sachen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die dann das tatsächlich das erste Mal geschmeckt haben, Mensch, das ist doch toll.
So, das ist ja, toll. Ist ja manchmal, also manche Sachen sind ja so entstanden, ne? Also ja. Auch hier so, weiß ich nicht, Auslesen oder sowas, ne? Aus vertrockneten Weinbeeren, vergammelten, da hat man gesagt, na gut, eben jetzt gar nichts machen, pressen wir, sondern so, ach, schmeckt ja doch ganz gut, ne? Also
ja genau. Ja,
bei vielen Sachen so, ne?
Also das Bierbrauen wahrscheinlich selber ist ja auch so entstanden durch Zufall, also dass man irgendwo...
Ja, wahrscheinlich, ja. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2016, weil ihr habt ja nicht nur einfach so eine Brauerei gegründet, sondern ihr habt das ja verknüpft und das finde ich ja auch sehr schön mit nordischer Mythologie. Das heißt, jedes Bier hat ja entweder Namen, eines Gottes hier aus der Edda oder ja, hier bleibt mir das Pferd von Odin, ja, oder was haben wir noch? Yggdrasil, die Weltenesche und so weiter und so fort. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie soll ich sagen, also dass die skandinavische oder nordische Mythologie, Götterwelt zu verknüpfen mit euren verschiedenen Bieren und das so in die Marke letztendlich zu überführen. Ne? Ich muss dazu sagen, allein durch den Weihnachtskalender aus eurem Haus haben meine Kinder, glaube ich, am meisten über nordische Mythologie gelernt, weil sie sich dann immer interessiert haben, wer das da auf der Flasche ist.
Das ist ein schöner Effekt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Nee, also das, ich sag mal, da auch die Ursprünge, würde ich sagen, hat diese besagte Wikinger-Party gehabt. Da sind wir. Und dann bin ich ja halt, was du eingangs erwähnt hast, Schmied, hab Schmied gelernt und nach meiner Ausbildung habe ich dann noch mein Abi nachgeholt und ein Studium angefangen und so weiter. Und dann war mein Nebenjob eigentlich, also mein Studentenjob war dann, dass ich über Mittelaltermärkte getingelt bin. Ich bin dann als darstellender Schmied auf die historischen Events gefahren, habe dann Schmiedehandwerk vorgeführt, habe da eben meine Gage bekommen und das war so mein Studentenjob. Und zu der Zeit gab es aber im Winter gar keine Mittelaltermärkte. Da habe ich gesagt, okay, was machst du dann? Und dann habe ich einen kleinen Versandhandel aufgezogen und dann relativ zeitnah meinen Bruder damit auch mit eingestiegen und dann fingen wir an, ein bisschen mehr, also Internet kam auch gerade auf, das war so die Zeit 1998, glaube ich, hatte 98 meinen ersten Online-Shop. Und ja, dann fingen wir an, einige Sachen im Internet zu verkaufen, selbstgeschmiedete Sachen zum Teil, dann aber auch Handelsware und dann wurde es eben immer größer. Irgendwann haben wir dann unsere Studien an den Nagel gehängt.
Und dein Bruder ist ja praktischerweise Jurist, ne?
Ja, genau.
Der hat sein erstes Staatsexamen auch noch mitgenommen.
Ja, der hat das noch
mitgenommen. Wird ja auch praktisch
im Unternehmen. Genau, dann sind wir, das wurde es halt immer irgendwie ein bisschen größer, haben immer mehr gemacht und aber das ist so unser, deswegen kommen wir so aus dieser Richtung Reenactment, lebende Geschichte. Und dann lag das nahe, also wenn man jetzt in diesem Business unterwegs ist, in der Szene, dass man natürlich das Marketing einer Craft-Brauerei auch dementsprechend macht. So, das ist auch für mich, also ich bin ja auch so ein Storyteller und für mich ist das natürlich ein absolut weites Feld, wo man sich wunderbar austoben kann. Und wenn das natürlich diesen Effekt hat, dass deine Kinder dass es deine Kinder interessiert und sie dann auch so ein bisschen was von der Mythologie mitkriegen, beziehungsweise das einfach ihr Interesse weckt, vielleicht sagen sie sich, Mensch, ich lese jetzt mal die Edda oder so, ja, dann ist das ja schön.
Auf jeden Fall wissen beide, wer oder was Ratatösk ist.
Ja. Ja. Naja, und hinzu kommt natürlich, dass wir die Brauerei in Wacken gemacht haben. Und Wacken ist ja bekannt, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen, für das Open Air, also Heavy Metal Festival. Und das passt natürlich auch, das schlägt natürlich auch den Bogen zum Heavy Metal. Also viele Heavy Metal Fans, oder es gibt ja viele Viking Metal Bands und also die Berührungspunkte sind da sehr nah. Und hinzu kommt natürlich auch, wir sind in Schleswig-Holstein, das ist zumindest zum Teil ja noch Wikingerland, also historisch besiedelt, Heiterbu. Eine der größten Wikingerstädte ist mal gerade 40 Kilometer entfernt von uns. Mhm. Und ja, das alles zusammen haben wir gedacht, ist eigentlich eine runde Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also damit habt ihr euch auf jeden Fall gut positioniert mit entsprechenden Wiedererkennungseffekten. Habt ihr denn 2016 gleich mit mehreren Bieren angefangen? Oder habt ihr gesagt, nee, wir machen erstmal eins und dann gucken wir mal und dann nach und nach vervollständigen wir die Palette?
Ja, wir haben gleich mit mehreren angefangen. Also das ist natürlich auch so ein Craft-Beer-Ding, sag ich mal. Also ein Schwerpunkt ist wirklich Vielfalt. So, man will nicht langweilig jetzt eine Sorte, so, sagen wir mal, typisches Beispiel ist so die Krombacher Brauerei. Die macht eigentlich nur Krombacher, eine Sorte. Diese Sorte-Strategie fährt sich. Ja gut, mittlerweile gibt es auch Weizen und Weizen alkoholfrei oder jetzt auch ein Zwickel, aber eigentlich sind die so ganz klassisch straight, verfolgen nur ihre Sorte, haben auch keine, meines Erachtens keine andere Brauerei oder nur noch eine ganz kleine noch in der Nachbarschaft. Und so sind halt viele größere und oder mittelgroße Brauereien auch. Die begrenzen sich auf viele oder auf wenige Sorten, die sie halt gut verkaufen. So sind auch die ganzen Brauereien ausgerichtet. Also die Sudhäuser sind oft sind sehr große Sudhäuser, die können halt relativ günstig große Mengen Bier produzieren, aber sind natürlich dadurch unflexibel. Das ist natürlich auch so eine Nische, wo die Craft-Brauer reingesprungen sind und die, ne, als das, da kommt eine große Brauerei nicht unbedingt hinterher, weil die einfach die müssen dann, wenn sie ein Craft Beer machen, so viel Bier produzieren, da haben sie gar nicht die Kundschaft für. Das muss sich ja halt entwickeln. So, und wir sind, glaube ich, in dem ersten Jahr hatten wir mindestens schon 4, ich glaube 5 Biere. Mhm. Und einige waren.
Was das erste war, das allererste?
Das allererste war Mjölnir, meine ich. Ja. Zeig das mal, ich habe es hier auch stehen.
Ja, zufällig.
Und dann hatten wir aber auch schon den Walkürenschluck. Das ist auch so ein, ist ein Double IPA eigentlich. Geht auf meine Brauer, also Hobbybrauerzeit zurück aus das Rezept. Ich fand es eigentlich damals, war ich ein bisschen enttäuscht, weil für mich war es ein bisschen missraten. Ich wollte so ein richtig knackiges, sehr bitteres, eher schlankes Double IPA haben, also mit Wumms natürlich, aber nicht so. Und es hatte für mich viel zu viel Körper und war zu süß eigentlich und so. Und dann habe ich das aber trotzdem so ein paar Freunden gegeben und die, vor allem die Frauen fanden es gut, weil es eben irgendwie, also die Süße überwiegt da bei dem Bier mehr als die Bittere, obwohl es trotzdem also recht viele Bittereinheiten hat, aber die gehen halt nicht, sind halt nicht so merkbar, die gehen halt ein bisschen unter in diesem ganzen Körper. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das ist vielleicht so ein, passt vielleicht für eine Walküre, die ist auch stark, ne, so eine starke Frau, also die braucht so ein Getränk vielleicht. Oder die Geschichte ist vielleicht, gibt, verabreicht die Walküre dem Gefallenen ein Herjahr in Valhalla, um ihn wieder aufzuwachen, wecken, um ihn wieder aufzuwecken, so einen kräftigen Trunk. Ja, Walkürenschluck. Der macht wieder lebendig.
Macht müde Männer und Frauen wieder.
Ja, ja, genau. Dann haben wir noch eins gemacht, auch relativ am Anfang mit Met. Also da haben wir so ein, geben wir einen gewissen Anteil Met mit rein. Also schon merkbar. Da, das haben wir dann so ein paar Jahre produziert, so 2-3 Jahre. Dann bekamen wir mal einen Anruf vom Zoll. Der Zoll ist in Deutschland ja zuständig für die Biersteuer. Der muss die Biersteuer eintreiben. Und da müssen wir dann auch mal monatlich die Erklärung abgeben. Und da waren die so ein bisschen irritiert, was wir denn da machen. Dann haben wir denen das erklärt, dann haben die gesagt, Stopp, Produktionsstopp, also das dürft ihr jetzt nicht mehr herstellen. Dann, das muss erst geprüft werden. Und dann ging das für uns, ist das Hauptzollamt Itzehoe zuständig. Von dort ging das dann über Hannover nach Stuttgart und letztendlich wurde es in Berlin entschieden, was wir denn da machen und ob wir das weiter produzieren können. Und ja, Gottlob, es ist gar kein Bier, was wir da produzieren, sondern ein Wein. Also steuerrechtlich und insofern dürfen wir das auch ohne Probleme weiter produzieren. Das Erfreuliche ist, wir müssen noch nicht mal Biersteuer drauf zahlen, weil es gibt zwar eine Weinsteuer in Deutschland, aber der Steuersatz ist bei null. Da hat sich mal irgendein Lobbyist durchgesetzt, aber eben natürlich nicht so, dass die Steuer komplett abgeschafft worden ist. Weil eigentlich wundert mich, dass jetzt im Zuge der Steuererhöhung, die es ja nicht gibt, laut FDP, die gerade nicht beschlossen wurde, dass nicht da die Weinsteuer auch erhöht wurde. Aber das darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen.
Es ist wie mit der Wehrpflicht, ja, die ist ja auch nur ausgesetzt,
ja,
geschafft. Ja.
Naja, es ist auch die Dollarbindung, die ist ja auch nur vorübergehend ausgesetzt.
Vorübergehend.
Die Goldbindung ist
ja, früher. Hat Nixon so gesagt, das stimmt.
Ja.
Nur vorübergehend. Ja. Dann, du sprichst aber natürlich jetzt auch eine Herausforderung an für so eine Kraftbierbrauerei. Ich meine, auf der einen Seite ist das deutsche Publikum ja schon preissensibel. Auf der anderen Seite, wenn die Anforderung ist oder die Erwartungshaltung, eine breite Palette an Bieren hier vorzuhalten, dann kannst du das natürlich nicht zu einem Preis abbilden wie Krombacher das Standardpilz. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie eine Braurunde oder eine Charge, die dann abgefüllt wird, wie groß muss sie denn sein, damit du das zu den aktuellen Preisen auch so halbwegs abbilden kannst in so einem Braudurchgang? Und wie viel Flaschen oder wie viel Liter oder wie viel Flaschen macht das denn dann?
Naja, wir sind ja natürlich gebunden an der Sudhausgröße. Also das ist eigentlich vorgegeben, wie viel Bier wir denn brauchen. Da kann man natürlich ein bisschen variieren, beziehungsweise wenn man jetzt stärkere Biere braut, dann reduziert sich die Menge auch so ein bisschen. Aber das sind halt 20 Hektoliter, also der Brauer spricht mal in Hekto. Ne? Schönheit vergeht, Hekto besteht. Der Brauerspruch. Nee, also 2000 Liter machen wir mit einem Brauvorgang. Kann man natürlich auch Doppelsude machen. Dementsprechend sind es auch so, denn die Tankkapazitäten sind dann immer das Einfache der Sudhausgröße oder ein Vielfaches davon. Bei uns sind halt die größten Tanks 60 Hektoliter, wenn man jetzt sozusagen eine Hauptsorte hat, dann unser Helles oder so zum Beispiel, wo wir dann am meisten Bier von brauchen, wo wir 3 Durchgänge machen können, dann haben wir einen Tank voll. Aber ansonsten müssen wir halt zusehen, dass wir die 2000 Liter pro Charge absetzen. Das sind ja so ein bisschen spannend, muss man rechnen, aber ich würde mal sagen, sind so in der Flasche dann so 5500 Flaschen so in dem Dreh.
Mhm.
Jo, das ist klar. Natürlich naturgemäß, wenn so die Brauer, Craftbrauer starten oder wenn man damit anfängt, was viele machen, was zu beobachten ist in der Szene, die brauen natürlich dann auch stärkere Biere. Also die brauen dann diese IPAs. Da kommt man natürlich dann wieder dahin, weil man sagt, wir brauchen ein robustes Bier, was eine längere Haltbarkeit hat. So, dann hat man eben...
Klar.
Deswegen gibt es IPAs, Double IPAs, Doppelböcke und so weiter. Also eher so im hochalkoholischen Bereich.
Ja.
Das muss man natürlich auch mögen und auch seine Kundschaft für finden. Wobei der Trend natürlich dann auch, je nachdem, wenn dann bei den etablierteren Brauereien dann auch zu den Session IPAs gekommen ist, wo man eben wirklich im Sommer sagt, okay, wir machen mal ein Leichtbier, das hat dann 4% oder so. Ne? Aber das kann man natürlich dann nur mit den Erfahrungen eigentlich erst machen, die man gesammelt hat, wenn man weiß, okay, das will meine Kundschaft und da bin ich von überzeugt, dass ich das loskriege.
Mhm. Wir haben uns ja aber vor ein paar Jahren schon mal unterhalten. Da hat es ja gesagt, naja, also eher jüngeren Alters ist ja das Sleipnir, das ist ja euer Helles.
Mhm.
Weil du gesagt hast, naja, also irgendwie im Sommer ist schon so, dass das Publikum so ein eher leichtes, ja, schnelles, helles halt verlangt. Ja.
Ja,
ja.
Ja, hinzu kommt auch, dass so das Helle an sich ist ja eigentlich ein süddeutscher oder ein bayerischer Bierstil.
Ja.
Im Norden bis vor ein paar Jahren eigentlich gar nicht bekannt. Und das hat aber so eine wirkliche, also wirklich das Trendbier geworden. Weil es eben auch bei den Frauen, ich denke mal, weil es nicht so stark gehopft ist wie ein Pilz und ist es dann, er hat dann dementsprechend weniger bittere und kommt auch bei Frauen gut an. Und ja, ist gut trinkbar, wenn es dann gelungen ist, natürlich. Und für die, gerade für die heißen Tage, ein guter Durstlöscher.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn es gelungen ist, was sind denn so als Brauer so die besonderen Herausforderungen? Ich meine, klar, sind so irgendwie 4 Grundzutaten und so als völlig vom Produktionsprozess unbeleckt, da sage ich, naja gut, das ist halt wie so ein Kochrezept, ja, dann steht dann, man nehme hier
Thermomix
2000 Liter Wasser und dann
ja.
Und dann kippt man dann da die Gerste rein und dann wartet man ein paar Tage und nein, aber jetzt mal Scherz beiseite, was, also vielleicht bei so einem, ja, nehmen wir mal so ein Helles, wie lange dauert dann so ein Brauzyklus und was sind denn so die besonderen Herausforderungen, die vor denen der Brauer steht?
Also gerade beim Hellen sagt man nach, das sei das schwerste Bier der Welt.
Ach, tatsächlich, ja.
Ja, es verzeiht keine Fehler. Also da muss der Brauer wirklich sehr sauber arbeiten und weil du übertünchst keinen Fehlgeschmack, sag ich mal, mit zu viel Hopfen, mit zu viel Bittere oder so, sondern es ist ein sehr ausgewogenes Bier und es darf eben auch nicht zu süß gemeischt sein. Das ist dann auch wieder das auf der Malzseite, das, was passieren kann, wenn man da jetzt, sagen wir mal, eine zu hohe Ausbau der unvergehbaren Zuckern hat, die Hefe nicht verstoffwechseln kann, dann wird das Bier zu süß. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen. So ein Brauvorgang dauert erstmal, 7 Stunden ungefähr. Hier kommt natürlich auch ein bisschen Bier drauf an.
Mhm.
Aber beim Hellen, jetzt würde ich sagen, 7 Stunden. Dann ist die Würze erzeugt und dann abgekühlt im Tank und dann wird es angestellt. Davon spricht der Brauer, wenn die Hefe zugegeben wird. Und dann, weil das Helle ist ein untergäriges Bier. Untergärige Biere brauchen immer ein bisschen länger. Die sind langsam an der Gärung, weil die Gärung kälter abläuft, also deutlich kälter auch. Also das läuft dann so bei 8 Grad. Verläuft die Gärung. Obergärige vergehen bei 15, 16 Grad, dann ist auch mehr.
Das liegt dann am Hefestamm, ne? Dass
am Hefe,
der
genau.
Eine quasi arbeitet bei niedrigen Temperaturen und der andere bei hohen Temperaturen.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel im Rheinland, wo du auch nicht so tiefe Keller hattest, da eben obergärige Biere sich herausgebildet haben, weil eben nicht lange lagern konnte.
Ja,
ne? Und dann
kühl
lagern konntest. Okay.
Ja. Naja, und dann, also die Gärung läuft vielleicht beim Hellen jetzt eine Woche, 10 Tage ab. und dann wird's runtergekühlt und lagert dann nochmal 3 Wochen. Mindestens so. Also sagen wir mal 3 Wochen, gut, ja.
Das heißt, auf der einen Seite, man kann schon vorab oder nebenbei ein bisschen experimentieren. Ihr hattet ja auch mal so regelmäßig so Lehrlingssude, habt ihr auch mal angeboten, wo die halt eure Auszubildenden mal was aufgesetzt hatten. Aber wenn quasi dann einmal das Rezept steht, dann ist das schon, wie soll ich sagen, nach festen Parametern, die man dann einfach abarbeitet, oder?
Ja, genau. Also wir haben auch ein automatisiertes Suchtriebwerk und wir haben wir können dann das Braurezept in den Computer eingeben, also und dann läuft das eben auch nach diesem automatisierten Schema durch. Da guckt man halt nochmal drüber. Aber man kann natürlich zu jeder Zeit auch nachstellen, also auch manuell eingreifen oder eben halt, wenn man feststellt, Mensch, das ist vielleicht doch nicht so gelungen, wir müssen mal die eine Rast ein bisschen länger machen oder kürzer oder so, macht man halt im nächsten Brauvorgang wieder anders. Ne? Weil das Gute ist, was ich vorhin auch sagte, mit den Doppelsuden, das ist also auch gängig. Man hat ja nicht immer da eine Punktlandung, also jetzt bei der Sudhausausbeute, die ist ja entscheidend, welchen Alkoholgehalt ich ansteuere. Und dann kann man natürlich mit dem zweiten Sud auch mal ein bisschen nachsteuern. Das hat man dann, wenn man nur einen Sud macht, nicht. Dann muss man noch genauer arbeiten, beziehungsweise noch mehr Erfahrung haben, oder?
Also zweiter Sud heißt quasi eine zweite Charge, die ich hinterher mache.
Ja, ja. Okay. Und dann wird es vermischt eben, ne? Geht das alles in einen Tank.
Weil du einen Begriff noch vorhin genannt hattest, Stammwürze. Mein Alkoholgehalt, das kennen die meisten. Was hat's denn mit der Stammwürze auf sich?
Stammwürze ist der Gehalt, also der Zucker, der aus dem Getreide, aus dem Malz ausgelöst wird ins Bier. Und das passiert in den Rasten. Also man durchläuft, beim Brauvorgang durchläuft das die Würze 2 Rasten, oder die Maische. Da spricht man noch von Maische. Und da wird zum einen verkehrbarer Zucker hergestellt, aus dem später die Hefe Alkohol und Kohlensäure verstoffwechseln kann. Und auch nicht vergehrbare Zucker werden da auch immer hergestellt. Beides zusammengerechnet ist die Stammwürze. Je nachdem, wie lange ich die Rasten fahre, entstehen da die verschiedenen Zuckerarten und dementsprechend so kann der Brauer steuern, wie viel Alkohol das Bier hat, wie süß es danach noch ist. Ja, wenn ich viele unvergehrbare Zucker noch drin habe, dann ist es natürlich süßer. Wenn ich ganz, sagen wir mal, schlank gebraute Biere habe, also so, dann gibt's so belgische Triple oder so gehören dazu. Ja, das sind halt Alkoholbomben, aber die sind so schlank, man merkt das eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist dann auch wunderbar versteckt so und hat vielleicht so das Gefühl, ja, es ist ein bisschen irgendwie, das Mundgefühl ist ein bisschen anders irgendwie, weil die Dichte vielleicht so durch den hohen Alkohol irgendwie geringer ist, aber normalerweise in Deutschland wäre das so, man schmeckt es schon, dass das Bier gehaltvoll ist, weil Böcke, Bockbiere, traditionell deutsche Starkbiere, die sind halt auch deutlich vollmundiger. Weil man merkt, oh, das ist ja schon ein Stück Nahrung, so merkt man sofort im Vergleich zum Pilz oder zum Hellen eben.
Ja, die haben auch dann hohe Stammwürze.
Ja. Ja, natürlich. Also Stammwürze haben die hier beide hoch. Aber bei diesen belgischen Bieren zum Beispiel, die sind so schlank gemeischt, dass das meiste von der Stammwürze dann in Alkohol umgewandelt wurde, ja. bei der Gärung. Und deswegen denkt man, von der Restsüße ist es ja eigentlich wie ein Pilz oder ja, wie ein helles oder wie ein Leichtbier. So. Ja, dann, es hat dann bloß, wenn ich dann hinten raus noch den Alkohol, noch die Spritigkeit noch verdecke mit, es sind dann obergärige Biere, das machen dann teilweise die Fruchtester, die da entstehen bei der Gärung. Oder eben, vielleicht mit ein bisschen Hopfen kann ich das auch noch kaschieren. Wenn ich dann die Spritigkeit nicht, den Alkohol nicht so richtig durchschmecke, dann ist es echt gefährlich, weil du denkst, trinkst normales Pilz so, oder trinkst vielleicht 5,5% Alkohol, aber es hat dann 8.
Ja,
das. Davon kriegst du dann 3, dann musst du mal auf Toilette und merkst, oh. Erdbeben.
Wir kennen das alle. Ja. Eine andere Frage ist natürlich, man kann natürlich das beste Bier der Welt brauen, wenn das niemand so richtig mitbekommt, hilft das natürlich auch nicht. Wie seid ihr ans Marketing rangegangen? Und das stelle ich mir ja auch in so einem, muss man sagen, A, übersättigten Markt, und B, halt ein Markt, wo insgesamt ja das Volumen abnimmt. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass bis in die 50er Jahre, ich meine, gut, da war natürlich noch die Mangelwirtschaft der Nachkriegszeit, da war der Bierkonsum von noch bei unter 40 Liter pro Kopf und Jahr. stieg dann an und lag in der Spitze bei 150 Liter pro Kopf und Jahr im Jahr 1980. Seitdem fällt es aber kontinuierlich und zuletzt waren es etwa 90. Und wie geht man da marketingmäßig gerade mit einer neuen Marke daran und wie habt ihr es geschafft, dann euer Bier dann auch entsprechend zu vertreiben?
Naja, dadurch, dass wir eben, was ich eben schon sagte, schon seit über 25 Jahren da im Mittelalterbereich unterwegs sind und eben Online-Händler sind, haben wir natürlich als erster Vertriebsweg war eben auch gleich unser Online-Shop. Wir haben auch ein Ladengeschäft in Wacken. Natürlich haben wir durch das Open Air auch so einen kleinen Vorteil der Bekanntheit. Und einmal im Jahr fallen da halt ja 100.000 Leute ein. Und die sind auch alle durstig, das muss man schon sagen. Wobei natürlich da die Industriebrauereien Hauptsponsor sind und wir da nicht auf dem Platz stehen, aber wir haben dann unseren Biergarten geöffnet und haben zum Beispiel hier diese Herrenhandtaschen auch, diese 5-Liter Partydosen oder so, die kann man dann auch uns kaufen und mit auf den Platz nehmen. Aber ja, wir haben dann uns relativ überlegt, dass wir dieses Marketing mit der nordischen Mythologie machen, als USP sozusagen. Was ganz schwierig war für uns oder auch ist halt ein Bierverleger oder Biervertriebspartner zu finden, also die auf der Strecke, sag ich mal, das machen, das hat eigentlich keiner Interesse dran. Da klopft, weiß ich nicht, jeden Tag einer an, so ein Craftbrauer vielleicht. Das mag in größeren Städten einfacher sein oder da kann man das vielleicht auch dann selber machen. Wir haben das ja auch jetzt ein paar Jahre gemacht, aber wir haben jetzt davon Abstand genommen. Also wir haben uns aus dem Lebensmitteleinzelhandel eigentlich komplett zurückgezogen, weil das nur, sagen wir, Kraft und Ressourcen gekostet hat und da eigentlich nichts rumgekommen ist. Also wir wollen uns konzentrieren auf das, was wir können und was dann auch Erfolg hat. Und dann backen wir lieber auch kleinere Brötchen, anstatt dass wir uns irgendwie verausgaben. Und
das heißt also Direkthandel und Onlinehandel.
Ja, genau. Natürlich, wenn ein einzelner Händler kommt und sagt, ich will das gerne haben, dann sprechen wir, was für Möglichkeiten es gibt. Aber wir könnten die nicht mehr, also Schleswig-Holstein haben wir es halt auch gemacht, dass wir die eine Zeit lang, lange Jahre direkt beliefert haben, weil wir keinen Vertriebspartner hatten. Und das können wir einfach nicht mehr leisten. Das geht nicht mehr. Da haben wir auch keine Manpower für. Und wir können das Bier versenden, auch an andere Bierfachhändler, die sonst wo sind, die irgendwo einen Laden haben, in Göttingen oder weiß ich nicht wo. Aber wir können es nicht ausführen. Und wir haben leider keinen Logistikpartner, der das macht. Dafür sind wir dann auch zu klein.
Was ja jetzt seit 2022 hinzugekommen ist, da gab es ja einiges an Kostensteigerungen und Lieferengpässen, zum Beispiel im Bereich Malz, Etiketten, Flaschen, Kronkorken, aber interessanterweise ja auch CO2, sprich Kohlensäure. Habt ihr das auch bemerkt oder war das eher so ein Problem, was größere Brauereien betroffen hat?
Nee, das ist allerdings, glaube ich, auch sogar schon, weiß nicht, das ist ja also zum Teil ja auch schon in der Corona-Zeit gewesen, dass so Kostenexplosionen waren. Mhm. Also Kronkorken oder also Etiketten, das ist eigentlich alles durch die Decke gegangen, auch Glas, also Glasflaschen. Glas haben sich auch fast verdoppelt, also wenn man Neuglas einkauft. Ja, das sind natürlich die gleichen Probleme, wobei jetzt Großbrauereien kaufen, glaube ich, kaum Neuglas. Das machen dann die Kleinbrauereien. Kohlensäure hatten wir jetzt nicht das Problem, aber ich muss sagen, wir haben jetzt einen dänischen Lieferanten. Wir kriegen unser CO2 aus Dänemark. Das ist, glaube ich, CO2-neutral.
Das ist neutraler als das Deutsche.
Ja, das, deswegen machen wir das auch. Das ist nachhaltig.
Finde ich gut.
Naja, ich muss dazu sagen, wir waren ja bis 1864 waren wir ja hier dänisch.
Ja.
Deswegen dürfen wir das auch.
Gut, dann. Aber Faxe-Bier kommt euch nicht ins Haus, oder?
Ich habe tatsächlich.
Ist ja auch mit Wikinger.
Ja, ich habe tatsächlich so eine Dose letztes Jahr von meiner Frau geschenkt bekommen. Ja. Habe ich mich aber noch nicht dran gemacht. Ich lasse sie einfach so, wie sie ist.
Ja. Wobei, das ist ja, glaube ich, ein Lagerbier, ne?
Ja.
Was ist die Besonderheit von Lagerbier? Hört man ja auch mal wieder, gerade international.
Ja, also Lager ist international, also jetzt in England, der Oberbegriff für alle untergärigen Biere. Also Lagerbier kann auch ein Bockbier sein. Also Bockbiere sind ja auch untergärige Biere. Und
also ein helles ist ein Teil zum Ale.
Ja, genau. Das Gegenteil Ale zum
Ale. Lager.
Ja. Und, in Deutschland sagt man untergärig und obergärig. Okay. Genau.
Und ein Stout, was ist das?
Das ist auch das ist wieder ein obergieriges. Also es ist ein dunkles, obergieriges Bier. Es gibt aber auch den Bierstillager, muss man dazu sagen. Also das ist dann meistens eigentlich das Helle gemeint.
Ja.
Also der Amerikaner würde sagen, dass wenn er ein helles trinkt, das ist ein Lager. So.
Ja.
Und es gibt dann eben auch diese Abwandlung davon, dass die American Lager und International Lager, diese werden dann oft auch mit Gerstenersatz gebraut, also mit Mais und mit Reis zum Teil, also gewisse Anteile. Die bringen geschmacklich nichts ins Bier, aber das ist dann offensichtlich beim Konsumenten auch erwünscht. Also man kennt das ja selber so, wenn man in Amerika mal war und einfach mal so ein Bud Light.
Hast du das echt mal probiert?
Ich habe das mal, ja, weil ich da mal auf einer Party irgendwie eingeladen war und ich kannte es auch nicht.
Aus rein beruflicher Neugier.
Naja, ich habe dann, ich fand es auch, also damals schon fürchterlich, obwohl ich noch gar nicht so ein Bier-Nerd war. Aber wir waren in Amerika auf einer Party und da gab es nur sowas. Und da kam irgendeiner, brachte dann ein Sixpack belgische Biere. Und da haben sich alle drauf und weg.
Gut. Ich meine, Bud Light hat ja jetzt auch andere Probleme, Marketingprobleme.
Ja. Ja, also man braucht es nicht.
Jetzt hat sie mir, wir hatten uns ja jetzt hier vor ein paar Wochen auch auf Usedom getroffen, und hat mir berichtet, dass Flaschenbier sowieso ein Pfandproblem hat, also für die, also Hersteller beziehungsweise vertreiberseitig, ja. Und das hat eben mit dem Flaschenpreis auf der einen Seite zu tun, mit dem Pfand auf der anderen Seite, das eben nur in Anführungsstrichen 8 Cent beträgt.
Also es ist für die großen Brauereien ist es kein Problem, aber für die kleinen ist es ein Problem, weil die kleinen Craft-Brauereien haben in der Regel keine Flaschenwaschmaschine. Das heißt, sie geben dann Bier in ihren Mehrwegflaschen raus und am liebsten wollen sie es gar nicht zurückkriegen, weil da haben sie ja nur Arbeit mit. Sie können das gar nicht verwerten. Das heißt, sie müssen dann das auch wieder irgendwie anderen Leuten aufdrücken. Aber das Problem ist, sagen wir mal, vor der Lockdown-Krise und dem ganzen Spaß, den wir hier so erlebt haben in den letzten 3-4 Jahren, war so die Flasche Neuglas bei 11, vielleicht 12 Cent hat sie gekostet, also im Einkauf. Jetzt kostet sie an die 20 Cent. So, vielleicht 21 sogar mal. Das ist, mag sein, dass es jetzt gerade wieder ein bisschen runtergegangen ist, aber das ist natürlich auch die hohen Energiekosten, die da drin stecken. Und das musst du natürlich komplett einpreisen aufs Bier, wenn du die Flasche nicht zurückkriegst oder nicht zurückhaben willst oder nicht handeln kannst. Das ist ein großes Problem für die kleineren Brauern. Das hat das Bier nochmal teurer gemacht. Und natürlich, die Kleinbrauer bringen das ist eine sogenannte Poolflasche, jetzt, die wir haben, das ist eine 33er Longneck. Die wird halt auch von vielen Großbrauereien benutzt und durch diese Craftbeer-Bewegung haben die Kleinbrauereien, bringen unheimlich viel Neuglas in den Markt. Das hat den Effekt, dass die Großen das nicht mehr machen müssen. Also die brauchen gar kein Glas mehr zu kaufen. Die profitieren dann davon. Also die haben praktisch diese Differenz zusätzlich.
Also quasi durch Regulierung eine Subventionierung der Großbrauereien geschaffen.
Kann man so sehen, ja.
Sagen. Ist denn die Dose eine Alternative? Oder andersherum, ist Dosenbier vielleicht besser als sein Ruf?
Also das auf jeden Fall. Das würde ich voll unterstreichen. Ja, also die Dose ist jetzt fürs Bier, also mal aus Biersicht oder Konsumentensicht natürlich auch, ist eigentlich der beste Container für das Bier. Die Dose ist lichtdicht. Ja, da kommt keine UV-Strahlung ran. Hier jetzt Braunglas kommt auch ganz wenig ran. Das ist auch noch akzeptabel. Aber es gibt ja auch Großbrauereien, die füllen das in grünen oder sogar in transparenten Flaschen ab. Also es ist eigentlich
Corona beispielsweise,
ja. Wer weiß, was das alles bewirkt. Nee, also das ist eben so auch, Corona ist eben auch so ein typisches International Lager, wo es dann egal ist.
Deswegen muss man halt für den Geschmack ein bisschen die Mette dran machen.
Ja, genau. Ja, ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte von Charles Bukowski. Ungefähr sinngemäß, er sitzt in der Kneipe und dann, ich musste erstmal in mein Bier aschen, damit es überhaupt nach irgendwas schmeckt.
Ja, das. Ja.
Sehr schön. Ja, ungefähr, das denke ich immer, wenn ich das sehe mit dem Corona. Ja. Nee, aber die Dose an sich ist wirklich das beste Gefäß, weil das Bier da am nächsten haltbar ist. Sag ich einfach mal, ist wirklich dicht auch, ne. Also hier am Kronkorken kann man auch halt, man ist selten mittlerweile, aber kann man auch mal Läschen haben, dass irgendwas vielleicht am Flaschenrand irgendwie ein Defekt schon und dann ist es auch nicht dicht. Aber es ist natürlich sehr schlecht konnotiert in Deutschland. Das hat natürlich so seine politischen Gründe, wissen wir ja. Aber das ist eigentlich auch falsch. Also die, wir haben im Moment, ich glaube, eine Recyclingquote von bummelig 95%, also bei der Dose. Und damit ist die Umweltbilanz im Vergleich zu Flaschenbier, ich glaube, ab 50 Kilometer Umkreis hat die Dose gewonnen. Weil so eine Flasche muss ja dann auch immer noch zurück zur Brauerei.
Ja.
Also das ist jetzt bei solchen Poolflaschen vielleicht nicht so schlimm, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Gebinde, also Kisten nimmt, die von größeren Logistikern sind, da gibt es halt auch welche, ne, die haben, sind so Einheitskisten oder so, dann muss die Kiste nicht unbedingt zu der Brauerei zurück. Aber wenn man jetzt so Reliefflaschen, das sind ja bestimmte Brauereien, die haben dann, weiß ich, Veltins zum Beispiel, so, da steht dann da Veltins drauf. Und
ja, oder halt Einbecker.
Das ist Einbecker ist auch so ein Thema, genau.
Die haben auch noch grüne Flaschen, genau.
Ja. Ja, genau. Ja.
Die eigene Form, ja.
Muss man auch mal dran arbeiten.
Na, das wollen die ja aus Traditionsgründen.
Ja, oder Flensburger zum Beispiel. Also jetzt Flens kriegt man, glaube ich, auch in Garmisch-Partenkirchen vielleicht.
Ja.
Da die Kiste, wenn sie ausgetrunken ist, muss aber dann eben die 800, 900 Kilometer wieder hoch. So, das.
So viel CO2 kriegt man ins neue Flens ja gar nicht reingepresst, wie da freigesetzt wird.
So viel CO2 kann gar kein Mensch mehr bezahlen.
Wird denn Dosenbier ja nicht anders hergestellt als Flaschenbier, aber kommt da noch irgendwas rein? Da gibt es ja auch so Mythen und Legenden, dass das ja nicht ganz identisch ist.
Ja, das ist, glaube ich, eine Legende. Nee, da kommt nichts anderes rein. Also die ist das gleiche. Es gibt ja auch viele Brauereien, die füllen auch beides ab und das ist das gleiche Bier, was sowohl in die Flasche als auch in die Dose
kommt. Also kommen nicht noch irgendwelche Zusatzstoffe rein, damit keine Ahnung.
Nee, es sei denn, du trinkst Guinness. Also bei Guinness.
Ich wollte gerade sagen, Guinness ist ja dieser Stickstoff, die Stickstoffkugel drin, ne?
Ja, genau.
Damit es schon schaumig wird.
Das klödert dann auch immer schön, ja, genau.
Ja, genau. Ja, gut. Verstehe. Ja, also haben wir die Dose wieder ein Stück weit rehabilitiert.
Jetzt also viele, möchte ich das dazu sagen, viele ja. Craftbrauer machen das übrigens auch. Also in, der, also in Amerika sowieso gang und gäbe. Es gibt da mittlerweile, es gab es auch eine Zeit lang nichts auf dem Markt. Also die Dosenabfüllanlagen waren alle Riesendinger und kann man mit einer Riesenleistung und völlig unbrauchbar für eine kleine Brauerei. Aber mittlerweile gibt es das unheimlich viel. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen auf der Braumesse und habe mir da auch gerade in dem Segment was angeguckt. Also es gibt unheimlich viele kleine Dosenabfüllanlagen, die so 2.000 bis 3.000 Dosen pro Stunde aufwärts machen. Und das ist eben dann auch für eine Brauerei in unserer Größe sehr attraktiv.
Oh ja. Und ist wahrscheinlich also versenden ja auch praktischer als Flaschen.
Genau,
ne?
Ja.
Da sehe ich ja schon eine Lücke sich auftun.
Also zum Beispiel, okay, nochmal dazu, dass auf einer Europalette passt das 2,5-fache an Bier in der Dose im Verhältnis zur Flasche.
Das ist ja auch für den Konsument viel praktischer.
Genau, man braucht.
Vielleicht zum Ende hin, wenn ich mich mal punktuell auf den sozialen Medien herumtreibe, jetzt so vor Weihnachten, da bekomme ich immer eingespielt Werbung von Bierbrauanlagen für den Hausgebrauch und so als Weihnachtsgeschenk für Bierliebhaber. Was hältst du von solchen Einsteigersets? Ist das überhaupt etwas, wo man dann sagen kann, naja, also da kann man schon was lernen oder was machen oder kommt auch was irgendwie oder kann was halbwegs Leckeres bei rumkommen oder ist halt wirklich nur so ein Marketing-Gag?
Naja, es kommt ja darauf an, was du jetzt meinst, das weiß ich natürlich nicht. Also es gibt da unheimlich viel, aber es gibt so zum Beispiel 5-Liter-Dosen,
ja,
die kriegst du dann und dann hast du Malzextrakt und Hopfenextrakt auch, glaube ich, und dann sollst du das nach Vorgabe mit Wasser mischen und Hefe dazu geben und dann habe ich jetzt auch gelesen, ja, das ist nach 2 Tagen fertig, dann sollst du es schon in den Kühlschrank stellen, dann kannst du es am 3. Tag oder 4. Tag sollst du es trinken. Wenn ich das lese, denke ich, also ich glaube nicht, dass es so richtig toll ist. Aber es ist ja bei vielen Sachen so, die man selber macht, findet man dann trotzdem toll, auch wenn nicht so gut geraten sind. Oder man ist da so ein bisschen dann betriebsblind. Nee, aber es gibt natürlich auch da ganz viel mittlerweile. Also wir haben zum Beispiel unsere Bierbraukurse und unsere ersten eigenen Biere in so einem Einkochautomat praktisch gemacht. Ja. Also in so einem Glühweinkocher. Ja. Das sind so 30 Liter haben die oder 28 Liter und dann hat man so 25 Liter Bier gebraut. Das hat auch gut funktioniert. Man muss das Ding ein bisschen kennen. Man muss wissen, also dass man da in den Aufheizphasen beim Maisch muss man rühren. Sonst legt sich da das ganze Malz unten auf diese Kochplatte und dann überhitzt das Ding und schaltet ab und so. Und aber es geht. Also ich habe da mehrere Biere drauf gebraut, also 10 Biere oder so auf dem Teil, bis wir dann mal was Großes hatten. Aber es gibt da sehr, sehr viele Anbieter mittlerweile auch. Kommt viel auch aus Amerika. Also dass man kann sich wirklich kleinere Brauanlagen, richtig tolle Brauanlagen, wenn man das nötige Taschengeld hat, zu Hause hinstellen. Und
ja, also keine Fertigmischung kaufen, sondern dann was Vernünftiges.
Genau, ja.
Nochmal kurz zum Thema Sucht, weil du es angesprochen hattest. Um da tatsächlich, ich meine, das ist natürlich die Gefahr bei Winzern und Brauern und ähnlichen Berufen, um da nicht reinzukommen, nutzt du dann bestimmte Techniken, dass du dann beispielsweise, du hast ja gesagt, dass du bestimmte Phasen im Jahr nimmst, wo du sagst, da trinkst du gar nichts oder weil, weiß ich nicht, andere Hand haben das ja so in der Woche nichts oder eben pro Tag dann, wenn dann nur so ein Genussbier oder ähnliches. Wie regelst du das für dich? Um nicht zu sehr der eigenen Produktpalette zu verfallen?
Ja, nee, bei mir ist es eigentlich, ich verfalle eigentlich nicht der eigenen Produktpalette unbedingt. Ich bin aber sehr neugierig und deswegen, wenn ich dann ein Bier sehe, was ich noch nicht kenne oder so, was mich interessiert, dann kaufe ich mir das natürlich, packe mir das weg und dann zu gegebenem Anlass probiere ich das. Na, ich mache schon so einmal im Jahr diese, sagen wir mal, drei Wochen gar nicht, sondern am Stück. Und unter der Woche, ja, also ich trinke auch mal unter der Woche ein Bier, auch mal zwei, je nachdem, aber sehe auch zu, dass ich immer wieder Tage habe, wo ich dann mehrere Tage habe in der Woche, wo ich nichts trinke, natürlich. Also, aber manchmal ist es natürlich auch so, als in der Brauerei, du trinkst auch manchmal morgens um 10. Dann trinke ich aber kein ganzes Bier, aber du musst natürlich mal Bier probieren, du musst dein Bier probieren und dann trifft man sich meistens morgens. Morgens ist der Geschmackssinn noch am unverfälschtesten. Das heißt, es ist besser, morgens und früh zu trinken, dann kannst du die Fehlaromen besser rausschmecken. Aber das sind natürlich dann homöopathische Dosen, dann trinkst du mal, weiß ich, 100 Milliliter vielleicht von einem Bier oder so. Aber da muss man sich eben dran gewöhnen, wenn man jetzt denkt,
ja, so es hat das Schicksal, ich weiß.
Ja, es ist, genau. Aber irgendeiner muss die Opfer bringen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, meine ich drum rum. Hast du eigentlich ein persönliches Lieblingsbier? So, wenn man jetzt sagen würde, naja, kommst jetzt deine Henkersmahlzeit serviert und kannst ja noch ein Bier aussuchen, welches würde es sein?
Die Henkersmahlzeit, ja. Dann würde ich sagen, kommt auf die Jahreszeit drauf an. Auf die
Zeit oder so. Und das Essen wahrscheinlich.
Genau, also Food Pairing, genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Nee, ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass ich so ein richtiges Lieblingsbier habe. Es ist wirklich jahreszeitabhängig oder gelegenheitsabhängig. Ich mag gerne hopfenaromatische Biere, also vor allem dann im Sommer und leichter, also was leicht manchmal mit 5%, aber eben, wie gesagt, im Winter trinke ich auch gerne mal eine Alkoholbombe. Und ja, dazwischen bin ich halt immer sehr neugierig.
Gibt es denn von den, sagen wir, etwas größeren, konventionelleren Marken eine, wo du gerne mal drauf zurückgreifst, da sagst auch, das ist so mal so zwischendurch auch mal ganz nett?
Also ich würde mal sagen, wir Norddeutsche, wir können ja nicht so gut Weißbier brauen. Das kommt ja alles aus Bayern und da muss ich sagen, sticht die Schneider-Brauerei deutlich hervor. Da mag ich sehr, sehr viele Biere. Also richtig schön ist das klassische Weißbier von Schneider, aber auch, die haben ja auch den Aventinus Doppelbock.
Ja.
Sehr schönes Bier, also Winterbier, finde ich. Und gibt es übrigens auch eine Eisbock-Variante mit 12%, wenn man da nochmal einen draufsetzen will. Also es gibt dann noch einen kaltgestopften Doppelbock. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Heißt irgendwas mit Hopfen. Aber ich komme. Hopfenweiße, genau. Hopfenweiße heißt.
Weiße.
Ja. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Sehr schön. Ja, die Einbecker haben jetzt auch rausgebracht, einen Weizenbock. Auch fand ich sehr lecker. Ja.
Aber nur einmalig, oder?
Ich weiß nicht, ob sie das dauerhaft jetzt ins Programm nehmen. Die machen das ja immer so mit, hätte ich mich ja mit der kaufmännischen Leiterin auch vor ein paar Monaten mal unterhalten, im Rahmen eines Interviews. Die probieren halt bestimmte Sachen aus und was dann eben gut läuft, das bleibt dann auch im Sortiment, aber manche Sachen fliegen halt eben auch wieder raus. Ne? Also, ja, ich glaube, du bist ja auch Aktionär, ne? Dann,
ja.
Richtig, ne? Also, wer hier tatsächlich mal nicht nur viel über Bier lernen möchte, sondern auch mal so in die, soll ich sagen, in das Betriebswirtschaftliche eintauchen möchte, der kann sich halt mit ab einer Aktie teilnehmen an der Hauptversammlung, ist immer Mai, Juni. Gibt es dann auch reichlich Freibier und eine Naturaldividende. Da haben wir eh vor uns dann zu
treffen. Aber man muss
auch machen.
Man muss leiden, also man muss ein bisschen Leidensdruck aushalten können.
Bei auf jeden Fall. Was denn cool. Aber manche Sachen hat man ja auch aus ideellen Gründen.
Wobei, also wahrscheinlich sind es jetzt auch absolute Einsteigerkurse. Wir geben ja keine Börsentipps, aber.
Alles auf eigene Gefahr, ja.
Aber im Moment, also ich glaube, ich habe gerade 6,10 Euro. Das lädt eigentlich ein zum Nachkaufen.
Ja, und ich sage mit einer, ich meine, es gibt als Naturaldividende ein Sixpack mit einer Aktie, da hat man das ja schon nach einem Besuch wieder raus.
Ja.
Also das ist ja plus Pfand. 8 Cent pro Flasche. Helge, wir können uns wahrscheinlich noch weitere Stunden unterhalten darüber und haben hoffentlich reichlich Durst gemacht. Also, wer jetzt Interesse hat an euren Bierprodukten und auch dem ganzen Drumherum, ihr habt ja auch so ein paar Accessoires, findet euch auf wacken.bier, also wacken, wacken.bier, also englisch geschrieben, B-E-E-R, richtig?
Ja.
Und ihr liefert ja auch alles nach Hause.
Genau.
Tipp meinerseits, ich finde das immer ein super Geschenk. Man hat ja häufiger Leute, wo man nicht so richtig weiß, was schenkt man denen. Und die haben eh schon alles, aber die haben bestimmt dann noch kein Probierset der Wackenbrauerei. Und für Bierfreunde uneingeschränkt empfehlenswert die gesamte Palette. Und wer mehr über Bier wissen möchte, der greift zu deinem neuen Buch, oder?
Ja, sehr gerne. Genau, ich halte das mal in die Kamera. Also ist gerade ganz frisch rausgekommen. Freibier heißt es. Also da verbinde ich so ein bisschen die Themen Bier und Freiheit. Also
liegt natürlich nah bei dem Kanal.
Ja.
Ist auch erschienen im Lichtschlag Verlag, richtig?
Genau, bei Lichtschlag. Das sind also jetzt die ersten 41 Bierkolumnen, die ich in den letzten, ja, gut 4 Jahren in der Eigentum frei veröffentlicht habe.
Und da geht es um alles querbeet über Bierarten, spezielle Biere, Stammwürze, Alkohol, Hopfen etc. pp.
Ja, und teilweise auch tagesaktuelle Bezüge. Also das ist auch immer noch davon noch vermerkt. Also manchmal habe ich natürlich mir da auch so sozusagen die Laus von der Leber geschrieben, würde ich mal behaupten. Sagen wir zu Lockdown-Zeiten oder so. Aber das sind natürlich, ist dann sozusagen, dann sind dann so kleine Zeitdokumente auch.
Richtig.
Ja.
Und wer das noch unter den Weihnachtsbaum legen möchte, das Buch gibt's überall im Buchhandel und natürlich auch bei den großen Online-Lieferanten. Ja, und zu guter Letzt, das war ja unser Erstkontakt, als wir uns noch gar nicht kannten. Wer an Mittelalter-Ausstattung Interesse hat, der findet euch bei
Battle Merchant. Also www.battlemerchant. Also der.
.com.
Aber .de geht, glaube ich, auch, ja.
Ja. Okay, denn tatsächlich Anfang der 2000er, da wusste man noch gar nichts voneinander, habe ich für meine fränkische Ritterausstattung bei euch im Laden was bestellt gehabt. Ja, tatsächlich. Ein
Kettenhemd, glaube ich.
Ja, es war ein Kettenhemd, ja. Kettenhemd-Oberteil, ja. Genau.
Ja, witzig.
Viele Jahre später haben wir uns dann live getroffen und ich fand es bemerkenswert, dass dass der Name ja noch irgendwie geläufig war.
Ja, sehr schön.
Helge, dann erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick in das Leben eines Brauers, eines Autors und die Herausforderungen in der deutschen Bierkultur hier. Und dann wünsche ich einen erfolgreichen Jahresabschluss auf jeden Fall, dass das Weihnachtsgeschäft wieder nochmal richtig brummt und ja, frohe Weihnachten, gutes neues Jahr auch allen, die zuschauen. Und wie gesagt, Geschenk, Tipps und Inspiration hatten wir hier genug. Macht's gut und bis dahin.
Vielen Dank.
Zum Wohl.